In einer kleinen Stadt in Spanien, in einer kleinen Kirche, hängt ein kleines Wandbild von Jesus. Es ist Teil des Werkes Eco Homo von Elias Garcia Martinez aus dem 19. Jahrhundert. Und weil es ja auch schon über 100 Jahre alt ist, sieht es auch entsprechend aus. Ja, der Zahn der Zeit hat an dem Bild genagt. Und eine Rentnerin aus der Kirchengemeinde hatte eine Idee. Sie wollte etwas Gutes tun, hat sich gedacht, na, dieses Bild, das müsste mal erneuert werden. Wahrscheinlich so ein bisschen der Schwabe aus ihr rausgekommen, hat sie gedacht, nun, wir sparen noch Geld dabei, wenn ich es selber mache. War gut gemeint, aber schlecht gemacht. In dem Predigttext beschreibt Paulus in Kapitel 7 des Römerbriefes auch zwei Seiten, wie wir vielleicht eine gute Absicht haben, wie wir etwas gut meinen, es dann aber doch schlecht machen. Wie wir etwas Gutes vorhaben, uns vorgenommen haben, es uns aber nicht gut klappt. Ja, und er beschreibt auch einen Gegensatz zwischen diesem heiligen Gesetz Gottes und diesem sündigen Menschen. Zwischen einer geistlichen Dimension und einer menschlichen, fleischlichen Realität. Römer 7, Abvers 14, lesen wir gemeinsam. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Ja, es beginnt mit diesem Gegensatz, dass das Gesetz etwas Geistliches, etwas Heiliges, etwas Vollkommenes ist. Ja, wir kennen das auch aus den Versen davor, aus den Predigten, dass es gut ist, dass Gott damit eine gute Intention hatte, nicht zu rechtfertigen, aber es hat eine gute Absicht. Ich aber bin fleischlich, ich bin sündig, ich bin von Gott nicht brauchbar, unter die Sünde verkauft. Und dann in Vers 15, denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Und hier auch wieder dieser Zwiespalt zwischen dem Eigentlichen, was man tun will, und zwischen dem, was wir wirklich tun. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber mir ist dieser Gedanke vertraut. Zum Beispiel bei der Pünktlichkeit. Ich nehme mir jeden Abend vor, rechtzeitig aufzustehen. Ich treffe alle Vorkehrungen. Ich stelle den Wecker rechtzeitig. Aber wenn es dann morgens ist, dann heißt es noch lange nicht, dass mir das gelungen ist. Ja, ich hab mir noch nie vorgenommen, so morgen werde ich verschlafen. So, jetzt so richtig zu spät kommen zur Arbeit. Ich weiß nicht, ich kenne niemanden, der sich das vorgenommen hat. Aber ich kenne viele, denen es doch passiert ist. Und Thema Fleiß, ja, jetzt an die Schüler, das Schuljahr hat begonnen. Wer hat sich vorgenommen, ich werde dieses Jahr ein Faulenzer sein? Keiner. Ja, wir wollen uns alle bemühen, und vor allem so nach den Sommerferien, da ist man so hoch motiviert. Also mir ging das auch immer so nach den Semesterferien, ja, und vor allem wenn man noch einen Ferienjob gemacht hat, dann war man sehr, sehr motiviert, gut zu lernen, ja. Und dann auf einmal geht das Schuljahr los und mit diesem Umsetzen wird es schwierig. Oder vielleicht auch aus anderer Perspektive, ja, aus dem Bereich Hilfe. Jemand bietet einem Hilfe an und die Person, die meint das sehr, sehr gut. Ich möchte dir helfen. Aber dem geholfen wird, der hätte sich vielleicht gewünscht, diese Hilfe nicht zu bekommen. Weil er damit mehr Arbeit hat, als er ohne diese Hilfe hätte. Oder wir wollen jemandem was Gutes tun, zum Beispiel eine Überraschungsparty. Das ist eine gute Intention, eine gute Absicht. Aber die Person, der diese Überraschungsparty gilt, die hat vielleicht einen schrecklichen Tag und sie möchte eigentlich nur nach Hause und heulen und muss jetzt auf einmal auf dieser Party sitzen und eine gute Mini machen. Na, die Absicht, die war gut. Gut gemeint, aber schlecht gemacht. Das sind ja mehr oder weniger harmlose Dinge. Da geht die Welt nicht unter, wenn man mal verschläft oder mal eine Hilfe nicht so ankommt. Aber lesen wir weiter. Vers 16. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Das ist ein sehr interessanter Satz. Wir kommen später darauf zurück. Vers 18. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar in mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Paulus geht hier nochmal auf die Verdorbenheit des Menschen ein. Ja. In Kapitel 3 des Römerbriefes, da lesen wir, dass aus dem Alten Testament zitiert wird, wie der Mensch beschrieben wird, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Ja. Der Mensch, der ist, da ist keiner gerecht, da sind alle abgewichen, keiner, der Gutes tut. Sie wollen das Blut vergießen, sie kennen den Frieden nicht und sie haben keine Gottesfurcht. Und das ist die Beschreibung des Menschen, ja. Ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes ist. Und Herr Paulus erkennt das auch in sich, wie wir das vielleicht auch manchmal in uns. Wir möchten zwar das Gute, das Wollen ist zwar vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Und Paulus weiß, was in ihm steckt. Und ich weiß auch, was in mir steckt. Und du weißt auch, was in dir steckt. Vers 19, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wir tun nicht das Gute, das wir wollen, das wir uns vorgenommen haben. Ja, wir kennen das Gute, wir wissen, was gut ist, sondern wir tun das Böse, was wir nicht wollen. Du wolltest vielleicht nicht, dass beim Abendessen mit der Familie wieder alles eskaliert. Und eins ergibt das andere und da reißt dir die Hutschnur und du rastest aus. Schreist deine Kinder an, deinen Partner, vielleicht demütigst du sie auch noch. Und das war's mit dem Familienfrieden. Du hast es dir am Morgen bestimmt nicht vorgenommen, dass der Abend so zu Ende geht. Und doch bist du völlig ausgerastet. Du wolltest vielleicht nicht, dass dein Gegenüber verletzt ist. Aber du hattest in dem Moment nicht die Weisheit, deine Worte mit Bedacht zu wählen. Oder auch nicht die Demut, den anderen höher zu achten. Und deine Worte verletzen den anderen zutiefst. Du wolltest vielleicht nicht, dass du im sexuellen Bereich wieder die Beherrschung verlierst. Aber da kommt diese Werbung aufgepoppt und die Augen gewinnen die Überhand über die Finger, um das wegzuklicken. Oder du wolltest nicht so weit gehen mit diesem Mann, mit dieser Frau in Gedanken. Aber am Ende fühlst du dich dreckig, elend und bist von dir selbst angewidert. Du wolltest vielleicht nicht über andere herziehen, die über sie schlecht reden. Aber da war diese Gruppendynamik, ja, und es war eine gute Stimmung und es war halt lustig und es hat zum Thema gepasst. Und wenn der Rummel abklingt und du vielleicht nach Hause fährst und du überlegst, wenn diese Person hört, was ich gerade gesagt habe, dann könntest du dir wieder auf die Zunge beißen. Du ärgerst dich über dich selbst. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden,
aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde in mir. Das ist ein ähnlicher Vers wie in Vers 17, wir kommen später drauf. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Das ist die klassische Schulderkenntnis. Wir wollten zwar wirklich das Gute tun, aber wir treffen auf das Gesetz. Ja, wir finden es vor und es zeigt uns ganz, ganz klar und eindeutig, dass wir böse gehandelt haben. Egal, was du dir vorgenommen hast und egal, wie gut du glaubst zu sein, wenn du das Gesetz triffst, dann zeigt es dir auf einmal, wie die Schuld anhängt. Dann zeigt es uns auf einmal, wie an uns Schuld hängt. Und dazu ist das Gesetz da und deshalb ist es gut, weil es uns die Schuld zeigt, die wir vor Gott haben. Vers 22, denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Paulus hat Lust am Gesetz. Es ist nicht so, dass er nicht die Lust hätte, das Gute zu vollbringen, dass es ihm daran fehlt, an Motivation oder sonst was. Er findet es gut. Und er ist auch nicht böse auf das Gesetz, weil es ihm die Schuld zeigt. Aber er sieht einfach, wie in ihm diese zwei Motoren oder dieser eine Motor ihn immer dazu antreibt und wie er in diesen Zwiespalt kommt und das Böse tut, obwohl er das Gute wollte. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Was soll dieser Text aussagen? Resignation vielleicht, naja, wir schaffen das ja eh nicht. Wir schaffen ja eh nicht, uns so zu verhalten, wie wir möchten. Oder eine Entschuldigung, naja, so ist es halt, du kannst jetzt nichts dafür. Geht es seit 2000 Jahren, so wird sich heute nicht ändern. Nein, ich denke auf keinen Fall, dass das dieser Text aussagen soll. Lass uns vielleicht in diesem Römerbrief ein bisschen zurückblicken auf die vorherigen Kapitel. Lass uns mal in Kapitel 5 gehen. In Kapitel 5, Vers 1 bis 2. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Gott schenkt Rechtfertigung. Gott schenkt die Vergebung der Schuld, Gott schenkt die Vergebung der Sünden durch Jesus Christus, wenn wir an ihn glauben. In Römer 6, von Vers 16 bis 17 steht, wisst ihr nicht, wenn ihr euch als Sklaven, wem ihr euch als Sklaven hingibt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid. Dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert wurde. Als Kinder Gottes, als Gerechtfertigte, sind wir nun keine Sklaven der Sünde mehr, sondern wir sind Sklaven oder Diener der Gerechtigkeit. Die Bibel sagt, es gibt keinen dazwischen. Entweder ich bin der Sklave der Sünde oder ich bin ein Sklave der Gerechtigkeit. Und in Kapitel 7, von Vers 5 bis 6, denn als wir im Fleisch waren, da wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind, um dem Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir im neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Und Paulus sagt hier, wir sind frei vom Gesetz. Und dadurch frei von der Sünde. weil uns nichts mehr anklagt. Ja, liebe Gemeinde, wir haben ein Problem. Der Römerbrief sagt uns, ja, Gott hat uns in Christus gerechtfertigt. Er hat uns die Sünden vergeben. Und dadurch sind wir keine Sünden der Sklave mehr und wir sind davon frei geworden. Ja, fühlen wir uns so? Erlebe ich das in meinem Alltag, dass ich frei geworden bin von der Sünde? Entspricht das unseren Erfahrungen? Wir kennen es doch, dass wir das Gute tun wollen, aber tagtäglich registrieren und merken, es war nicht gut, was ich getan habe, es war böse. Ja, sind wir da nicht gerechtfertigt? Doch, natürlich. Und darum ist dieser Abschnitt so wichtig. Er erklärt, warum gerechtfertigte Menschen, denen Gott die Schuld vergeben hat, dennoch sündigen und sündigen können und es auch tun. Und Paulus hat bei dieser ganzen Erklärung in dem Kapitel 7 ein Bild vor Augen. Ein Bild, das im Neuen Testament sehr bekannt ist. Und zwar, es zeigt den Menschen als fleischliche Dimension. Ja, wir leben real, wir fühlen, wir schmecken, wir bewegen uns, wir sind Fleisch. Das ist die eine Dimension des Menschen. Aber es zeigt, dieses Bild, das im Neuen Testament über den Menschen einfach gemalt wird, es zeigt den Menschen auch als eine geistliche Dimension. Ja, die ist nicht mehr so greifbar, die ist vielleicht für uns auch nicht so real, aber wir können sie vielleicht damit beschreiben, dass es die göttliche Ewigkeit, die Gott eigentlich einmal in den Menschen hineingelegt hatte. Und mit der Sünde, da ging alles kaputt. Da ging das Fleischliche kaputt, aber auch das Geistliche. Lesen wir Römer 5, Vers 12. Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie gesündigt haben. Mit der Sünde kam der Tod. Er kam in die körperliche Dimension, in die fleischliche, die Krankheit, die limitierte Lebenszeit. Er kam in unser Denken, in unser Fühlen, in unser Handeln. Da kam der Tod hinein durch die Sünde. Tod kam in den aber nicht nur in die körperliche Dimension. Also das ist, sorry, das jetzt. Ja, er kam auch in die geistliche Dimension. Gottes Abbild ist in uns erloschen. Es ist gestorben mit der Sünde. Die Sünde hat den Tod gebracht für den Körper und für den Geist, für den ganzen Menschen. Aber für die geistliche Dimension, da gibt es Rettung. Und zwar steht in Römer 8, Vers 10, wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot und der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. So ist es nun, dass die fleischliche Dimension dem Tod geweiht bleibt. Aber die geistliche Dimension, sie lebt, wenn wir an Christus glauben. Und so entsteht in uns wieder etwas Neues. Aber der Fleisch ist tot und der Geist lebt. Und diese zwei Dimensionen, sie streiten in uns. Und deshalb können wir zwar das Gute wollen nach unserer geistlichen Dimension, aber das Böse tun nach unserer fleischlichen. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Und Vers 25 beantwortet ein bisschen die Frage aus 24. Ja. Wer erlöst uns? Jesus Christus erlöst uns. Er hat das schon getan am Kreuz. Er hat uns frei gemacht von der Sünde in der geistlichen Dimension. Und er wird es tun, einmal in seiner Ewigkeit, auch in der fleischlichen Dimension. Und hier schließt sich vielleicht auch der Kreis zu Vers 17 und 20, die wir vorhin übersprungen haben. Ja, wo steht, jetzt aber vollbringe nicht mehr ich die Sünde, nicht ich dasselbe, sondern die Sünde in mir. Und Vers 20 eigentlich das Gleiche. Also ich, als geistlicher Mensch, vollbringe nicht das Böse, sondern die fleischliche Dimension in mir. Paulus versucht in diesen Versen etwas Gegensätzliches, einen Zwiespalt zu erklären. Wie können wir als gerechtfertigte Menschen, ja, die vor Gott doch heilig sind, wie können wir da sündigen? Ja, indem wir eben in der geistlichen Dimension vor Gott gerecht gesehen werden. Aber wir leben noch in unserem Fleisch und wir sündigen täglich. Paulus versucht mit diesem Abschnitt, diese Diskrepanz, die wir in unserem Leben spüren. Ja, wir sind doch gerettet, wir sind doch frei gemacht. Und doch sündigen wir und doch fallen wir. Und doch tun wir nicht das Gute, das wir kennen, das wir wollen. Wir tun das Böse. Und er versucht das zu erklären, indem es Gott den Geist wiederbelebt hat durch die Wiedergeburt. Aber der Fleisch dem Tod geweiht bleibt. Es gibt bestimmt verschiedene Auslegungen dieses Textes. Meiner Ansicht nach ist dies aber die offensichtlichste und die schlüssigste. Jetzt könnte aber der Eindruck entstehen, dass die Sünde hier irgendwie entschuldigt wird. Es kann ja keiner was dafür. Ja, was soll ich jetzt machen? Wenn Gott mein Fleisch nicht wiederbelebt oder mein Fleisch nicht rettet, ja, was soll ich jetzt machen? Kann ja nichts dafür. Nein, auf keinen Fall. Die Bibel spricht als Ganzes sehr, sehr deutlich, dass die Sünde aus den eigenen Begierden entsteht. Und es wird nie leichtfertig entschuldigt im gesamten Kontext der Bibel. Im Gegenteil, wir werden aufgefordert, in der Heiligung zu leben. In Römer 6, Vers 22 steht, jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, also hier, wir wurden von der Sünde befreit, ja, habt ihr als Frucht die Heiligung. Und als Ende das ewige Leben. Heiligung bedeutet, dass Gott uns verändert. Dass Gott uns Stück für Stück in sein Ebenbild wandelt. Und Heiligung beginnt mit Sündenerkenntnis. Vers 21. Ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Und ich sehe, dass mir das Gesetz zeigt, dass an mir Sünde anhängt. Und mit dieser Sünde dürfen wir zu Gott kommen. Und Gott wird uns verändern. Das steht auch schon in Römer 3. Ja? Alle Dinge dienen zum Besten. Das Beste ist, dem Ebenbild seines Sohnes gleich zu werden. Dahin möchte uns Gott verwandeln. Und er wird diese geistliche Dimension, sie wird sich ausbreiten auf unsere fleischliche. Und das macht Gott. Und das macht Gott, indem er uns zu seinem Ebenbild, zum Ebenbild seines Sohnes verwandelt. Dieser Abschnitt aus Römer 7 sagt aber auch, dass wir das nicht aus eigener Kraft schaffen, uns zu verändern. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will. Ja, ich will, aber ich tue das Böse, das ich nicht will. Und wir können uns noch so anstrengen und uns zusammenreißen. Es gibt Menschen, also ich habe manchmal Respekt vor der Disziplin dieser Menschen, wie sie sich zusammenreißen können und wie sie sich gut benehmen können. Aber wehe, du bist im falschen Moment neben ihnen und hoffst du, dass die Bombe nicht hochgeht. Weil da kommt alles raus, was wirklich drin ist. Wir können uns zusammenreißen und es hat einen kurzfristigen Effekt. Aber es hat keinen langfristigen Erfolg. Gott allein hat die Macht, Menschen zu verändern. Es beginnt mit der Sündenerkenntnis und damit dürfen wir zu Gott kommen. Und Gott wird uns verändern. Zusammenfassend, auch als wiedergeborene Christen, sind wir in der Lage zu sündigen. Und wir sündigen auch als Christen, weil eben unser Geist heilig ist, weil unser Geist freigemacht wurde, aber unser Fleisch dennoch dem Tod geweiht ist. Aber auch wenn wir sündigen und Tiefschläge erleben, wir sind aufgefordert, in der Heiligung zu leben. Gott möchte dich verändern. Und wir können das nicht aus eigener Kraft. Gott alleine bewirkt das Gute in uns. Nicht wir selber. Gott bewirkt das Gute in uns. Und ich möchte mit einem ermutigenden Vers abschließen. Und ich hoffe, ich greife damit nicht zu weit vor, aber Römer 8, Vers 1, daran kann man dann vielleicht das nächste Mal auch anknüpfen, ist ein ermutigender Abschluss. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Wir sind und wir bleiben gerettet in Christus. Es gibt keine Verdammnis mehr. Gott möchte an uns arbeiten. Aber so gibt es keine Verdammnis mehr für die, die im Geist wandeln. Amen.